Hallo liebe Schachfreunde, willkommen zur Jubiläumsausgabe der 50. Folge von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Die heutige Sendung wird euch wieder präsentiert von meinem Partner topschach.de, dein Schachfachhändler. Mein Name ist Michael Busse und ich biete euch Schach zum Zuhören. Ganz ohne Schachbrett und ohne anstrengende Stellungsanalysen, einfach nur zum Hören und zum Genießen. Das gilt ganz besonders für die heutige Folge, in der ich euch an 10 magische Schachorte entführen möchte und zum Teil auch in eine andere Zeit. Ja, der Hintergrund ist, dass ich eine Umfrage in der Schachgeflüster-Facebook-Gruppe durchgeführt habe, zu welchem Thema ihr gerne eine Solo-Folge hören wollt, und die überwiegende Mehrheit dabei hat sich für Schachgeschichte ausgesprochen. Und das verknüpfe ich jetzt einfach mit der Idee, etwas zu verschiedenen Schachorten zu sagen. Innerhalb dieser Top 10 habe ich bewusst keine Reihenfolge, kein Ranking vorgenommen, sondern mache das einfach willkürlich, damit es keine Diskussion über die Priorisierung gibt. Teilweise ist es auch wirklich nur ein ganz bestimmter Ort, wie zum Beispiel ein Café, teils eine ganze Stadt mit verschiedenen Schachörtlichkeiten. Ja, und deswegen und auch wegen der Unterschiedlichkeit der Orte sind die nicht miteinander vergleichbar. Eine Vorbemerkung habe ich noch, und zwar einen Schachort, der auf jeden Fall auch reingehören würde in die Aufzählung, den habe ich rausgelassen, nämlich das Schachdorf Ströbeck in Sachsen-Anhalt. Das ist deswegen hier nicht berücksichtigt, weil es dazu in Kürze eine eigene Interviewfolge geben soll, auf die ich mich auch schon sehr freue. Das wird dann voraussichtlich die 51. Ausgabe von Schachgeflüster werden. So, jetzt geht's aber los mit dem Schachort Nummer 1. Und zwar ist das Széchenyi Bad in Budapest. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, es heißt Széchenyi. Budapest gilt als die Stadt der Bäder. Der Grund liegt darin, dass die Stadt über 118 natürliche Thermalquellen verfügt, die eben für Heilbäder genutzt werden. Baden ist in Budapest Kulturgut, genau wie Schach ja auch. Wenn man an Schach und Ungarn denkt, dann kommt einem natürlich sofort Peter Leko und die Polgar-Schwestern in den Sinn, aber eben auch das Schach im Széchenyi Bad. Das Bad ist besonders bekannt dafür, dass da eben Schach gespielt wird. Széchenyi ist ein ungarisches Adelsgeschlecht. Da gab es mal so einen ungarischen Staatsreformer mit dem Vornamen István und nach ihm ist das Bad benannt. Das Bad gilt als das größte Heilbad in Europa, ist also sehr groß mit besonders heißen Thermalquellen auch. Bis zu 74 Grad sind die heiß, also nur die Quellen, die Becken dann nicht ganz so heiß. Insgesamt gibt es 15 Becken, also es ist ein richtiger Badetempel. Und ja, da finden auch offenbar in normalen, Nicht-Corona-Zeiten riesige Partys statt mit bis zu 2000 Leuten. Eines dieser 15 Becken ist 38 Grad heiß, das ist das heißeste. Und das ist das Becken, das dafür berühmt ist, dass dort Schach gespielt wird. Vielleicht habt ihr schon mal ein Bild gesehen auf Facebook oder sonst wo von diesen schachspielenden Männern, die da stehen. Ja, also die Badegäste, die stehen da im Wasser. Und auf diesen Bildern ist zu sehen, dass es da eben so einen Tisch gibt, der vom Beckenrand ins Becken reinragt, knapp oberhalb der Wasseroberfläche. Und da gibt es dann Platz für bis zu 3 Schachbretter. Und man sieht dann eben die Männer, die da in Gruppen stehen und Schach spielen oder halt auch zugucken. Früher scheint es offenbar noch mehr Sitte gewesen zu sein. Da ist sogar auch die Rede von schwimmenden Schachbrettern, die man zusätzlich zu diesem Tisch in den Becken genutzt hat. Heute ist wohl das nicht mehr so der Fall. Ich habe auch in einer anderen Quelle gelesen, dass nur noch am Männerbadetag dort Schach gespielt wird. Also es ist wohl eine bedrohte Kultur, die aber auf jeden Fall auch Kult ist. Ob da Frauen am Schachtisch zugelassen werden, weiß ich nicht. Das scheint mir eher eine Domäne von Männern, älteren Männern zu sein, wenn man so die Bilder anguckt. Frauen dürfen auch überhaupt erst seit 2005 in das Bad rein. Und es sind auch offenbar nur die Einheimischen, die da spielen. Ich habe auch einen Bericht gelesen von jemandem, der in diesem Bad war Und diese Bäder in Ungarn haben offenbar viele Regeln, geschriebene und auch ungeschriebene, also von Trinkgeldern, die erwartet werden, über die Frage, wie man überhaupt zu seinem Schlüsselfach kommt. Also wenn ihr da mal hin wollt in Széchenyi Bad, erkundigt euch vorher, was muss man beachten, wann genau wird Schach gespielt und darf man da mitmachen oder nicht. Für mich, wie gesagt, aufgrund dieser schönen Bilder ist es Kult und daher ein Platz in diesen 10 magischen Schachorten. Eine Vorbemerkung habe ich vorher noch vergessen. Ich bin natürlich kein Schachhistoriker. Also das, was ich hier zusammengetragen habe, ist im Wesentlichen einfach gegoogelt oder von Wikipedia übernommen. Es hat also auch keinen wissenschaftlichen Anspruch. Wenn ihr wirklich Kontakt zu echten Schachhistorikern sucht, dann empfehle ich euch die Seite schachmuseum.com/schachhistoriker. Da sind einige Koryphäen aufgeführt. Mir geht es jetzt hier nicht um wissenschaftliche Präzision, sondern eben euch ein bisschen, meine Schachbegeisterung mit rüberzubringen und euch ein paar Infos zu geben über diese Städte. Gut, dann kommen wir zu Nummer 2 und das ist Chennai. Chennai ist eine Stadt in Indien und der frühere Name dieser Stadt lautet Madras. Der Name Madras kommt auch in einer Bezeichnung für Vishy Anand vor, den 5-maligen Schachweltmeister, der nämlich in Madras oder heute Chennai geboren ist und den Spitznamen der Tiger von Madras hat. Chennai ist auch der Ort, an dem 2013 die Schachweltmeisterschaft stattgefunden hat und bei der Magnus Carlsen eben erstmalig Schachweltmeister wurde, indem er Vishy Anand entthronte. Also das geschah sozusagen im Wohnzimmer von Vishy Anand. Das ging 6,5 zu 3,5 für Carlsen aus. Die Bilder oder eher das Video, das ich da im Kopf habe bei dieser WM, ist, wie Carlsen nach dem Sieg erstmal in den Swimmingpool des Hotels geworfen wird von seinen Freunden und Sekundanten. Und als er den Kopf wieder aus dem Wasser nimmt, streckt er beide Hände so in Siegerpose in die Höhe. Chennai habe ich auch deswegen genommen, weil es einfach, weil ich es repräsentativ für die Bedeutung des Landes Indien für das Schach gesehen habe. Die klassische Schachforschung geht ja davon aus, dass das Schachspiel in Indien entstanden ist. Da hat sich es offenbar entwickelt aus einem Würfelspiel, das auf einem 8x8 Brett gespielt wurde, namens Ashtapada, dann über Chaturanga und dann gelangte das ins Perserreich und wurde dann zu Shatranj. Und wie es dann weiterging, ist eine andere Geschichte. Aber man sagt eben, der Ursprung des Schachs liegt vor ca. 1500 Jahren irgendwo in Indien. Nochmal zu Chennai. Wer kommt noch aus Chennai? Neben Vishy Anand ist das zum Beispiel die erste indische Großmeisterin, dann der erste indische internationale Schiedsrichter und auch der wohl erfolgreichste Trainer der Welt, Schachtrainer, nämlich R.B. Ramesh, der in Chennai viele Großmeister produziert hat und ich vermute auch irgendwann ein Weltmeister. Denn in Indien sind die Bedingungen für Schach zurzeit einfach optimal. Das liegt auch an der staatlichen Förderung, da indische Schachspieler sich bei einer staatlichen Firma anstellen lassen können, dort Gehalt bezahlt bekommen und von der Arbeit befreit werden, um sich auf diese Weise ganz auf das Schachspiel zu konzentrieren. Und in Chennai gibt es eben ganz viele junge Großmeister. Und aus diesen Gründen wohl aktuell, vielleicht zusammen mit St. Louis, der Hotspot im Schach weltweit. Und daher für mich auch zu Recht in den Top 10. Gut, dann geht's weiter mit der Nummer 3. Und das ist der Marshall Chess Club in New York. Das ist einer der führenden Schachvereine in den USA und auch dort der zweitälteste. 1915, da ging es los, da richtete Frank Marshall in einem Steakhouse eine Schachgruppe ein unter dem Namen Marshall's Chess Divan. Also Divan ist das Wort für Liegesofa, das kommt später auch nochmal bei einer anderen Location vor. Und bald wurde das Gasthaus zu eng und dann kauften sich die vermögenden Leute aus diesem Schachclub einfach ein eigenes Haus, in dem dann auch Frank Marshall selbst eine Bleibe fand. Frank Marshall, wer war das? Das war ein amerikanischer Schachspieler, der unter anderem auch Emanuel Lasker mal besiegt hat im Jahr 1900 und nachdem auch viele Varianten in Eröffnungen benannt sind. Unter anderem hatte ich ja auch schon in dem Podcast das Marshall-Gambit erwähnt. Ja, bekannte Clubmitglieder, zum Beispiel Edward Lasker, das ist ein IM, der weitläufig mit Emanuel Lasker verwandt war, oder auch Ruben Fein, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, der ist jedenfalls bekannt dafür, dass er in Fischers berühmtem Buch My 60 Memorable Games vorkommt. Da gibt es eine Partie, die Fischer in 17 Zügen gewonnen hat, aber Fein war auf jeden Fall auch ein sehr guter Schachspieler, unter anderem Mannschafts-Olympiasieger mit den USA. Dann auch der Regisseur Stanley Kubrick war kurzzeitig Mitglied in den 50ern. Und heutiges Mitglied ist unter anderem der Großmeister und Twitch-Streamer Hikaru Nakamura. Nochmal zur Geschichte. 1931 wurde also dieses Haus gekauft und zur Einweihung war José Raúl Capablanca dabei. Und ja, in diesen Räumlichkeiten fanden eben zahlreiche Schachereignisse statt, mehrfach die amerikanische Schachmeisterschaft. Alexander Aljechin, der vierte Schachweltmeister, war häufiger zu Besuch. Und auch eine der berühmtesten Schachpartien der Welt wurde hier gespielt, nämlich die sogenannte Partie des Jahrhunderts. Das ist die Partie, in der der Bobby Fischer als 13-jähriger Junge den Spieler Donald Byrne besiegt hat. Und ja, es gibt da eine Geschichte über die Partie, denn Byrne war kurz davor, die Partie schon vorzeitig aufzugeben. Und laut Wikipedia soll er Folgendes gesagt haben, das zitiere ich jetzt mal. Als ich mich in aussichtsloser Position befand, fragte ich einige der Turniermitspieler, ob es nett wäre, den Jungen mich matt setzen zu lassen, sozusagen als Anerkennung für sein feines Spiel. Sie antworteten, ja, warum nicht? Und so spielte ich zu Ende. Ja, also zum Glück war das so, denn ansonsten wäre das ein unvollendetes Meisterwerk gewesen. Ja, es gibt auch noch einen aktuellen Bezug zur deutschen Sportpolitik, denn Markus Fenner, der heutige Geschäftsführer des Deutschen Schachbundes, war von 2008 bis 2014 Executive Director, so hieß das, beim Marshall Chess Club. Ja, also zusammengefasst einer der bedeutendsten Schachclubs der Welt und dafür gibt es definitiv einen Platz in den Top Ten. Dann geht es weiter mit Nummer 4, das Schachcafé Simpsons in the Strand in London. Ja, 1851 fand erstmals ein Turnier statt, das die Bezeichnung international verdient. Und Veranstalter war der britische Schachspieler Howard Staunton, der übrigens auch das heutige Design der Schachfiguren verantwortet. Und nach ihm ist auch das Staunton-Gambit in der holländischen Verteidigung benannt. Ja, und der Staunton, der veranstaltete eben dieses Turnier und wurde Vierter. Es gewann der Deutsche Adolf Andersen, den man unter anderem von der Andersen-Eröffnung erstens A3 kennt. Das eigentliche Schachturnier fand im Crystal Palace statt. Das war ein Messegebäude, das für die Weltausstellung in London im gleichen Jahr konzipiert war. Aber am Rande dieses Turniers, in einer Freundschaftspartie, da traf sich der spätere Turniersieger Adolf Andersen mit einem gewissen Lionel Kieseretzky, um eben ein Freundschaftsmatch auszutragen. Und das Match fand im Schachcafé Simpsons in the Strand in London statt. Kieseretzky gewann das Match mit 9-6, aber er verlor dabei eine Partie, die in die Schachgeschichte eingegangen ist, nämlich als die unsterbliche Partie. Und ich habe mal auf Wikipedia geguckt, was da drüber steht, und ich lese es mal vor. Die Unsterbliche setzt Maßstäbe für Ästhetik und Schönheit im Schach. Es handelt sich um eine der schönsten Matt- und Opferkombinationen, die in einer Schachpartie je vorgekommen sind. Also eine sehr schöne Partie. Und dass die beiden sich ausgerechnet im Simpsons in the Strand trafen, war natürlich kein Zufall, denn das war ja ein Schachcafé. 1828 wurde das eröffnet, ja als Schachcafé und als Gentleman-Club, von einem gewissen Samuel Reis. Und das war auch so, dass in der Anfangszeit des Simpsons als Schachclub die Gerichte unter Servierglocken mit so einer Silberhaube leise auf antiken Servierwagen zum Tisch gerollt wurden, damit die konzentrierten Schachspieler so wenig wie möglich gestört werden. So steht es zumindest auf der Homepage des Savoy Hotels, zu dem das Simpsons in the Strand heute gehört. Und heutzutage gilt es als feines und exklusives Restaurant. Auch externe Gäste können da buchen und essen. Es wird allerdings seit dem Kauf durch das Savoy Hotel Ende des 19. Jahrhunderts nicht mehr aktiv als Schachcafé genutzt. Und an deren Stelle rückten dann eben Schachcafés in Berlin und Wien. Prominenter Gast zu Zeiten, als es ein Schachcafé war, war unter anderem auch Charles Dickens, der Autor von Oliver Twist. Und später, als es dann nur noch ein Restaurant war, auch zum Beispiel Winston Churchill, der ehemalige Premierminister. Prominente Schachspieler, die dort spielten, waren unter anderem Henry Bird, Wilhelm Steinitz, der erste Weltmeister, Paul Morphy, Emanuel Lasker, der deutsche Weltmeister, Siegbert Tarrasch und Johannes Zuckertort. Zuckertort hatte 1888 sogar während eines Spiels im Simpsons mal sowas wie einen Schlaganfall und verstarb dann auch einige Stunden später im Krankenhaus. Ja, zwischen 2003 und 2009 wurde versucht, das Schach im Simpsons wiederzubeleben. Da wurde zu Ehren von Howard Staunton ein Turnier veranstaltet. Und auch 2010 gab es dann nochmal ein Dinner zur Förderung der FIDE-Präsidentschaftskandidatur von Anatoly Karpov, die damals übrigens auch von Garry Kasparov unterstützt wurde, aber letztlich scheiterte. Ja, also insgesamt sehr viel Schachgeschichte, die da geschrieben wurde. Jetzt stellt sich noch die Frage nach dem Namen, wieso Simpsons in the Strand? Strand ist der Name einer Durchgangsstraße in London Westminster, in der dieses Café eben liegt, abgeleitet davon, dass die Straße am Flussufer der Themse liegt. Und Simpsons, ja, der Name war nicht von Anfang an so, sondern 1828 bei der Gründung hieß das Café noch Grand Cigar Divan. Divan haben wir oben schon von dem Marshall Jazz Club gehört, also übersetzt großes Zigarrenliegesofa. Und das beschreibt wohl auch ungefähr die Atmosphäre dort damals. Und ja, Simpsons war offenbar der Name eines Getränkelieferanten, den Samuel Reis dann später als Teilhaber aufgenommen hat. Und dann gibt es auch noch eine andere Erklärung, dass eine Servicekraft von ihm so hieß. Was jetzt genau zutrifft und zur Namensgebung geführt hat, konnte ich nicht mehr rekonstruieren, ist aber, glaube ich, auch nicht ganz so wichtig. Es gab dann auch noch verschiedene Namenskombinationen zwischen Simpson und Cigar und Divan, bis es eben zum heutigen Namen Simpson in the Strand kam. Ja, aber egal, welcher Simpson es war, das Simpson in the Strand aufgrund seiner Aura, seiner Schachgeschichte und aufgrund dieser unsterblichen Partie auf jeden Fall für mich auch zu Recht in den Top Ten. So, dann kommt der fünfte Ort und das ist für mich die Gesamtheit der Wiener Schachcafés. Wien ist auf jeden Fall auch eine Schachstadt. Das zeigt sich nicht nur heute, wo ja die niederländische Schachaktivistin Kineke Mölder so eine richtige Wiener Schachkultur wiederbelebt hat, dazu vielleicht auch mal in einer späteren Folge mehr, sondern es zeigt sich natürlich auch an der Geschichte. Zu den bedeutendsten Wiener Schachspielern gehört natürlich der erste Weltmeister Wilhelm Steinitz. Der zog mit 22 Jahren 1858 von Prag nach Wien zum Studium und dann stellte sich bald heraus, dass mit dem Schachspielen in den Wiener Kaffeehäusern auch Geld zu verdienen war und da verkehrte er zum Beispiel im Café de l'Europe und wurde dann auch aufgrund seines Könnens schnell in exklusive Kreise der diplomatischen Welt eingeführt, wo er dann sein Schachkönnen zeigen und sein Einkommen auch weiter steigern konnte. Ja, seinen Höhepunkt erlebte das Schachspiel in Wien aber mit der Entwicklung der sogenannten Wiener Schachschule und da ist der bedeutendste Vertreter wohl der Weltklassespieler Karl Schlechter. Schlechter spielte auch unter anderem im Jahr 1910 einen WM-Kampf gegen Emanuel Lasker, den er aber verlor. Und die ersten fünf Partien dieses Kampfes wurden im Wiener Schachclub ausgetragen. Der zählte zu dieser Zeit ja, viele hundert Mitglieder und galt damals auch als der Mittelpunkt des europäischen Schachgeschehens. Und die Heimat dieses Wiener Schachclubs war das Café Zentral. Zu den Stammgästen des Café Zentral, ob die da Schach gespielt haben, weiß ich nicht, aber zu den Stammgästen gehörten jedenfalls auch Franz Kafka und Sigmund Freud. Legendär ist in dem Zusammenhang auch der Ausspruch eines hochrangigen österreichischen Staatsbeamten auf Gerüchte über den bevorstehenden Ausbruch der Oktoberrevolution 1917 in Russland, soll der amüsant gefragt haben, ja, wer soll denn diese Revolution anführen? Etwa der Herr Bronstein, der immer im Café Zentral Schach spielt? Ja, also der Herr Bronstein, das ist nicht der David Bronstein, der dieses berühmte Buch Zürich 1953 geschrieben hat, sondern den kennen wir heute unter dem Namen Leo Trotzki. Und der führte dann tatsächlich 1917 die Revolution in Russland an und spielte eben einige Jahre zuvor öfters Schach im Wiener Café Zentral. Ja, neben Wiener Spitzenspielern waren auch ausländische Weltklassespieler wie Gesa Maroschi, Siegbert Tarasch oder Bogoljubow oft zu Gast. Und bis 1938, als der Schachverein dann schließlich aufgelöst wurde, nannte man das Café auch scherzhaft die Schachhochschule. Das Café Zentral kann man heute noch besuchen, aber die Wiener Schachcafé-Kultur gilt eigentlich schon ja, seit dem Zweiten Weltkrieg als nahezu ausgestorben. Ich habe mich entschieden, den Platz in den Top 10 nicht nur an das Café Zentral zu geben, sondern an die Gesamtheit der Wiener Kaffeehäuser, denn daneben sind auch noch weitere Kaffeehäuser zu nennen, die für die Wiener Kaffeehauskultur und Schachkultur stehen. Als erstes Wiener Schachcafé zum Beispiel gilt das Kramersche Kaffeehaus, dann gab es das Schachcafé Silbernes Kaffeehaus der Familie Neuner, das Café Leibenfrost, das Café Mendel, das Café Weghuber, das Café Français, also ganz viele. Mitte der 20er Jahre gab es in Wien ungefähr 40 Kaffeehäuser mit täglichem Schachbetrieb. Ja, und diese Vielfalt und kulturelle Verbreitung, die fand ich so imposant und deswegen ein verdienter Platz in den Top 10. So, jetzt muss ich scrollen zum nächsten Platz und das ist das zentrale Haus des Schachspielers in Moskau. Ja, dieses Haus am Gogolewski-Boulevard 14 in Moskau beheimatet heutzutage die Redaktion der Schachzeitschrift Schachrundschau 64. Dann gibt es ein kleines Schachmuseum, die Verwaltung des russischen Schachverbandes ist dort und auch der Moskauer Schachclub Zeitnot, der immer wieder große russische und auch internationale Turniere veranstaltet und auch Schachangebote zum Beispiel für hyperaktive Kinder vorsieht. Das habe ich entnommen aus einem Interview von Dagobert Kohlmeier, der übrigens auch das Buch Schachgeflüster geschrieben hat, lange bevor es diesen Podcast gab. Ja, der Artikel war auf Chessbase und dieses Interview hat er mit Igor Botvinnik geführt. Igor Botvinnik, ein entfernter Verwandter von Michael Botvinnik, dem sechsten Schachweltmeister. Und in diesem Gebäude verwaltet dieser Igor Botvinnik auch den sogenannten Botvinnik-Fonds, also quasi das materielle und kulturelle Erbe von Michael Botvinnik. Denn es war auch in diesem Haus, dem zentralen Haus des Schachspielers, in dem auf Betreiben von Botvinnik 1956 diese berühmte russische Schachschule und auch der zentrale Schachclub der UdSSR gegründet wurden. Im gleichen Jahr wurde auch der Kongress des Schachweltverbandes FIDE hier ausgetragen. Zwei Jahre später kam dann ein berühmter Gast zu Besuch als 15-Jähriger, nämlich Bobby Fischer. Der hat die UdSSR nur ein einziges Mal besucht und das war eben hier im zentralen Haus des Schachspielers. Da gibt es im Internet ein schönes Bild, wie er gegen Tigran Petrosyan eine Blitzpartie spielt und zahlreiche Großmeister, wie zum Beispiel Jefim Geller, den beiden dabei über die Schulter gucken. Mitte der 70er Jahre zählte der Club ca. 1600 Mitglieder, darunter die Weltmeister Karpov, Botvinnik, Smyslov und Petrosyan. Und die spielten eben alle dort. Ja, es wurden dann, das hatte ich schon gesagt, zahlreiche Turniere, Simultanspiele, andere Veranstaltungen durchgeführt, Vorträge organisiert und so weiter. Auch über das Schach hinaus hatte dieses zentrale Haus des Schachspielers eine politische Bedeutung. Zeitweise diente es auch politischen Flüchtlingen als Unterkunft, darunter auch zum Beispiel Markus Wolf, der später den Auslandsnachrichtendienst der Stasi in der DDR leitete. 2011 wurde dann anlässlich des 100. Geburtstages von Bad Winnig eine Plakette von ihm an der Außenwand befestigt, die heute noch da ist, und enthüllt wurde sie von den Weltmeistern Vichy Arnand und Wladimir Kramnik. Ja, Moskau war übrigens auch der Austragungsort zahlreicher Schach-WMs, vor allem in den 50ern und 60ern und auch zuletzt 2012 zwischen Arnand und Boris Gelfand. Ob die allerdings auch hier im Haus des Schachspielers stattgefunden haben oder an einem anderen Ort in Moskau, das konnte ich leider nicht herausfinden. Wer mehr lesen möchte, in der Zeitschrift Karl, Februar 2012, ist ein sehr schöner Artikel von Harry Schark, der das Haus besucht hat und seine Eindrücke schildert. Und der Artikel hat den Titel Ein Palast für das Schach. Ich finde das auch einen sehr schönen Titel. Ja, also unterm Strich das zentrale Haus des Schachspielers in Moskau als Heimatort und ja auch als Symbol für die Schachgroßmacht Sowjetunion. Ein Platz in den Top 10. Dann der nächste Ort, Nummer 7, ist Hastings. Hastings ist eine Küstenstadt, beziehungsweise sogar ein Seebad im Südosten von England. Wenn ein Historiker den Namen Hastings hört, dann denkt er sicherlich an die Schlacht von Hastings im Jahr 1066, als Wilhelm der Eroberer das normannische Heer zum Sieg gegen die Angelsachsen unter König Harald II. Führte, William the Conqueror. Aber Hastings ist auch ein Schachort mit großer Historie. 1882 wurde da ein Schachverein gegründet, und 1895 wurde ein großes, bedeutendes Schachturnier mit 22 Teilnehmern auf allerhöchstem Niveau ausgetragen. Auf der Wikipedia-Seite dieses Hastings-Schachturniers findet man da ein Gruppenfoto und das sind unter anderem folgende Spieler abgebildet: Schlechter, Marocci, Steinitz, Chigorin, Lasker, Pillsbury, Tarasch, also die Crème de la Crème des Schachs damals. Wikipedia schreibt dazu: Das Turnier gilt als eines der stärksten der Schachgeschichte. Und Gewinner wurde schließlich der Amerikaner Pillsbury. Ja, das nächste Turnier fand dann erst einige Jahrzehnte später statt, und zwar 1919. Es wurde auch politisch als Siegerturnier der Siegermächte des Ersten Weltkriegs inszeniert und da gewann dann der José Raúl Capablanca. Mit Unterbrechung durch den Zweiten Weltkrieg fand dann seitdem jährlich ein hochkarätiges Schachturnier statt, das auch jeweils in einen Schachkongress und ja weitere Veranstaltungen rund um das eigentliche Turnier eingerahmt war. Die ersten 10 der 16 Weltmeister jedenfalls, und ich vermute auch später, aber da habe ich nicht so genaue Quellen gefunden, haben alle zu irgendeinem Zeitpunkt mal beim Turnier in Hastings mitgespielt. Johannes Fischer, der ja auch im Schachgeflüster-Podcast schon zu Gast war, der schrieb 2013 einen Artikel über das Schachturnier in Hastings. Er schreibt da, dass im Laufe der folgenden Jahre eben Hastings viel von seinem Glanz verloren hat, die Spielbedingungen schlechter wurden und die Turnierräume schlecht beheizt waren und die Tradition des Turniers gefährdet war, aber dass mittlerweile die Schwierigkeiten überwunden seien. Ja, das war im Jahr 2013. Die genauen Spielorte haben übrigens über die Jahre immer gewechselt. Zuletzt war das ein Gebäude namens Horntie Park. Ja, und im Jahr 2020 war es dann eben so, dass die 95. Ausgabe des Turniers stattfand. Ich wollte gerade sagen online, aber nee, die fand noch Präsenz statt mit dem Überraschungssieger, ein Inder namens Panchanathan. Und die 2021er Ausgabe fand jetzt eben kürzlich online statt mit dem Engländer David Howell als Gewinner. Ja, wer noch tiefer einsteigen möchte, auch hier wieder die Empfehlung Zeitschrift Karl, April 2005. Da ist ein Bericht zu finden mit dem Titel Mythos Hastings 1895, also über dieses damalige Turnier. Und das damalige Turnier und eben die langjährige Turniergeschichte, die führt für mich auch verdient zu einem Platz in den Top 10. Nummer 8 ist das berühmte Café de la Régence in Paris. Und ich muss gestehen, wenn ich eine Rangliste gemacht hätte, dann wäre das Café de la Régence auf jeden Fall auf Platz 1. Ich habe das schon erwähnt in meinem Schachquiz, das war die 47. Episode, da habe ich schon ein bisschen dazu erzählt, aber jetzt gerne noch ein bisschen ausführlicher. Régence ist der Name einer Zeitperiode von 1715 bis 1723, als ein Herzog in Frankreich an der Stelle eines noch unmündigen Königs herrschte. Heute ist das Café nicht mehr in Benutzung als Café, sondern es ist ein marokkanisches Tourismusbüro untergebracht. Dennoch, das Café Régence ist vermutlich das traditionsreichste Schachcafé überhaupt. Hier fanden sich schon im 18. Jahrhundert die führenden Köpfe Frankreichs und auch aus dem Ausland zusammen, um zu philosophieren und um Schach zu spielen. Also französische berühmte Namen sind zum Beispiel Voltaire, Rousseau, Robespierre, später auch Napoleon, der übrigens ein ziemlich lausiger Schachspieler gewesen sein soll. Die Liste der Gäste ist jedenfalls sehr lang. Der große Schachspieler Philidor spielte hier als Hausspieler mit Gästen. Später kamen dann noch Berufsspieler wie Lionel Kieseretzky, den hatte ich vorher schon erwähnt in Bezug auf die unsterbliche Partie, oder Ernst Falkbeer, den kennen wir zum Beispiel vom Falkbeer gegen Gambit im Königsgambit. Es heißt, dass dieses Café circa 100 Jahre lang zwischen 1750 und 1850 das Weltschachzentrum war. Die Seite schachmuseum.com, von der ich auch einige Informationen für diese Podcast-Episode übernommen habe, schreibt, dass das Régence im frühen 19. Jahrhundert als die Kathedrale des Schachs galt. Das ist auch ein sehr schöner Titel, finde ich. Ja, und lange Reihen von Schachtischen waren da ständig besetzt und es war eben eine ganz besondere Atmosphäre. Zwei sehr, sehr bekannte Matches der Schachhistorie fanden auch hier statt oder zumindest zum Teil statt. Zum einen 1834, das Match La Bourdonnais gegen McDonnell. Über eine dieser Partien hat The Big Greek übrigens ein YouTube-Video gedreht, weil die Schlussstellung so toll ist. Schaut euch das gerne mal an, ich verlinke das auch in YouTube. Und das hat die Videobeschreibung, die legendärste Bauernwalze der Schachgeschichte. Weil da eben drei Bauern kurz vor der Umwandlung stehen. Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, so war es. Und das ist auf jeden Fall auch eine sehr bekannte Partie. Und das andere berühmte Match war Saint-Amand gegen Staunton 1843. Staunton hatten wir ja auch schon gehört. Und dieses Match damals galt ja als inoffizielle Weltmeisterschaft. Und mit dem Sieg von Howard Staunton ging dann so ein bisschen die Vorherrschaft im Schach von Frankreich an England über. Ein letzter Höhepunkt war dann das Match des Amerikaners Paul Morphy gegen Daniel Harwitz aus Breslau im Jahr 1859 und der Harwitz war damals der Spitzenspieler im Régence. Ja, später wechselte das Régence dann in andere Hände und das Schachspiel verschwand. Ja, und heute erinnert er leider überhaupt nichts mehr an das Schach, also den Besuch kann man sich vermutlich sparen. Trotzdem, aufgrund dieser tollen Tradition, dieser berühmten Matches und dieser Schachatmosphäre, ein klarer Fall für die Top 10. Ja, dann kommt schon das vorletzte Dingsbums, der vorletzte Ort. Und zwar ist das Reykjavik. Ja, das wohl bedeutendste Schachereignis der Welt, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber zumindest eines der bedeutendsten überhaupt fand in Reykjavik statt. Nämlich das Match des Jahrhunderts um die Schach-WM zwischen dem Amerikaner Bobby Fischer und dem Russen Boris Spassky 1972. Und es ist deswegen so bedeutend, weil es das Schach eben aus seiner Blase, wie man heutzutage sagt, herausgebracht hat, also auf die Titelseiten der internationalen Gazetten. Ja, und auch wenn es gar nicht so richtig passte, weil Fischer und Spassky sich eigentlich sogar mochten und zumindest sehr respektvoll miteinander zugingen, wurde es im Kalten Krieg eben damals zum Kampf zwischen dem Westen und der Sowjetunion hochstilisiert. Oder ja, besser gesagt eigentlich zum Kampf eines einzelnen Mannes aus der westlichen Welt gegen den sowjetischen Machtapparat. Und wie schon öfters im Podcast erwähnt, war auch ein Deutscher maßgeblich mitbeteiligt, nämlich der Schiedsrichter Lothar Schmid aus Bamberg. Wer sich da genauer interessiert, kann gerne mal diesen Film gucken. Das wurde nämlich filmisch umgesetzt in dem Film Pawn Sacrifice mit ja, Spider-Man Tobey Maguire als Bobby Fischer. Der genaue Ort, in dem dieses Match stattfand, war die Ausstellungshalle Laugardalshöllin. Klingt so ein bisschen nach einem isländischen Vulkan, ist aber eben der Ort der Name dieser Halle, und die ist auch heute noch Islands größte Veranstaltungshalle. Ein anderer Ort übrigens, kleiner Abstecher im Zusammenhang mit Fischer, hätte es auch beinahe in diese Aufzählung geschafft, und zwar die Pulvermühle. Denn 1990 versteckte sich Fischer monatelang in diesem Restaurant in Weichenfeld in Bayern bei dem Kaspar Bezold, und dessen Sohn, Großmeister Michael Bezold, den würde ich da gerne auch mal irgendwann interviewen bestimmt, weil der hat da sicherlich noch Erinnerungen dran. Also der Fischer hat sich da vor der Welt sozusagen versteckt, aber ja, das hat es leider nicht mehr geschafft in die Top 10. Aber Fischer ist ja repräsentiert durch diese WM 72 in Reykjavik. Neben der Laugardalshöllin als Veranstaltungsort gibt es noch einen anderen berühmten Ort, der Island heutzutage quasi zum Wallfahrtsort für Schachfreunde macht, wie André Schulz das 2015 mal geschrieben hat, nämlich die Grabstelle von Bobby Fischer. Das Grab befindet sich auf dem Friedhof der Laugardalierkirche. Und ja, auf Bildern, finde ich, sieht es ziemlich unspektakulär aus, wie ein normales Grab eben. Ich war natürlich noch nicht da, aber viele berühmte Schachspieler waren da, Kasparov zum Beispiel. Und für die muss es sicherlich ein Highlight sein. Ja, Schach in Island, das bedeutet heutzutage natürlich auch das große Turnier der Reykjavik Open. Das wurde von 64 an ausgetragen. Anfangs zweijährlich und jetzt, wenn nicht gerade Corona, ist jährlich. Und der Spielort ist aber anders als 1972 nicht die Laugardalshöllin, sondern ein Ort, den die Fiona Steil-Anthony in unserem Podcast-Interview beschrieben hat und als sehr schön und beeindruckend bezeichnet hat, nämlich die am Hafen gelegene Musikhalle mit dem Namen Harpa. Also die Harpa in Reykjavik, auch sehr bekannt. Ja, auf der Homepage der Reykjavik Open steht Welcome to Harpa, Iceland's answer to the Sydney Opera House. Ja, und diese drei Orte gemeinsam, also die Laugardalshöllin von 72, Bobby Fischers Grab auf dem Friedhof und die Harpa Konzerthalle zusammen, die bringen Reykjavik auch einen verdienten Platz in den Top 10. Ja, übrigens, wer den Tisch und das Schachbrett sehen möchte, an dem Fischer und Spassky damals gespielt haben, das ist heute auch in einem Museum zugänglich. Mehr Infos darüber gibt es von meinem Podcast-Kollegen Erik van Rehm, der auf der Homepage des Schachclubs Rochade Kuppenheim einen Bericht über einen Besuch in diesem Museum geschrieben hat. Ja, das war die Nummer 9, und wie immer bei Top 10 Ranglisten von mir gibt es vor der letzten Erwähnung noch sogenannte Honorary Mentions, also Ehrennennungen von Plätzen, die es leider nicht in die Top 10 geschafft haben, obwohl sie es sicher auch verdient hätten. Die führe ich jetzt einfach mal ohne weitere Erklärung auf. Die Pulvermühle, Echternach, San Francisco, St. Louis, Wijk aan Zee, St. Petersburg, Karlsbad, New Orleans, Buenos Aires, Amsterdam, Zürich, Linares, Isle of Man, Bangkok, Gibraltar, Biel, Elista, Karlsruhe, Leningrad, Berlin, Leipzig, Belgrad, und natürlich ließe sich diese Reihe noch beliebig erweitern. Jetzt aber zum letzten magischen Schachort dieser Aufzählung, und das ist Havanna. Im Jahr 1888 wurde in Havanna, der Hauptstadt der Insel Kuba, ein gewisser José Raúl Capablanca geboren. Der internationale Durchbruch gelang Capablanca beim Turnier in San Sebastian 1911. Das gewann er vor bekannten Meistern wie Akiba Rubinstein oder Karl Schlechter. 1921 entriss er Emanuel Lasker nach 27 Jahren den Weltmeistertitel und wurde somit der dritte offizielle Schachweltmeister der Geschichte. 6 Jahre später verlor er dann den Titel an Alexander Aljechin. Zu einem Revanchekampf kam es nicht mehr, da sich Capablanca und Aljechin nicht auf die Modalitäten einigen konnten, und der Capablanca war damals auch ziemlich sauer auf den Aljechin. Manche Autoren sprechen davon, dass Aljechin einem Revanchekampf bewusst auswich, Aber ja, beurteilen kann ich das letztlich nicht. Im Jahr 42 erlitt Capablanca beim Kiebitzen im Manhattan Chess Club. Den hatten wir nicht erwähnt, also nicht der Marshall Chess Club in New York, sondern ein anderer Chess Club, der Manhattan Chess Club. Da erlitt er einen Schlaganfall, von dem er sich nicht mehr erholte. Und er starb dann ironischerweise in derselben Klinik wie Lasker ein Jahr zuvor. Und sein Grab ist auf dem Columbus-Friedhof in Havanna. Zu Ehren von Capablanca richten die Kubaner jährlich ein starkes Schachturnier aus. Das hat den Namen Capablanca Memorial. Die erste Ausgabe im Jahr 1962 gewann der Argentinier Miguel Naidorf. Den kennen wir natürlich von der Naidorf-Variante in der sizilianischen Verteidigung. Es konnten sich auch drei Deutsche in die Siegerlisten eintragen, zwei damals Ostdeutsche und ein damals Westdeutscher, nämlich Wolfgang Uhlmann, Rainer Knaack und später dann Robert Hübner. Eine Besonderheit war das Turnier 1965. Da war der Bobby Fischer eingeladen worden, aber aufgrund von politischen Spannungen erlaubten ihm die USA nicht die Ausreise nach Kuba. Es wurde dann aber ein Weg gefunden, wie Fischer mitspielen konnte. Der saß nämlich, und jetzt haben wir wieder die Erwähnung, im Marshall Chess Club in New York, also genau der Ort von oben, und seine Züge wurden dann per Fernschreiber übermittelt. Ja, und der Treiber und finanzielle Sponsor dieses Capablanca Memorials war übrigens ein gebürtiger Argentinier, der auf Kuba landete und dort dann als Revolutionär Che Guevara weltbekannt wurde. Zusammen mit Fidel Castro war er eben Revolutionsführer und Fidel Castro soll auch dem Schachspiel zugetan gewesen sein. Und in Bezug auf Che Guevara möchte ich jetzt einfach mal einen Artikel von Helmut Pfleger in der Zeit zitieren. Und der Helmut Pfleger schreibt dort Folgendes. In meinem Schachzimmer hängt ein Bild mit Che Guevara am Schachbrett, wie er fast andächtig seine Stellung betrachtet. Schach war nach seinen eigenen Worten mi segunda novia, meine zweite Verlobte. Als Che als Elfjähriger bei der Schacholympiade 1939 in seiner Heimatstadt Buenos Aires die fantastischen Erfolge des Kubaners Capablanca mitverfolgte, erwachte erstmals sein Interesse an Kuba. Also man sieht, das Schach hat quasi dazu geführt, dass Che die Revolution in Kuba mitbetrieben hat. Während seines revolutionären Kampfes hatte er immer sein Schachbrett dabei, schreibt Helmut Pfleger weiter. Fidel Castro erinnerte sich einmal, wie sie in einem Versteck bei Kerzenlicht miteinander spielten. Ja, und dann geht's weiter. Also, ja, Kuba ist heute eben noch eine Schachdomäne und berühmtester Spieler ist Lenier Dominguez, der, glaube ich, jetzt kürzlich zu den USA gewechselt ist, unter anderem 2008 Weltmeister im Blitzschach wurde. Ja, Capablanca und auch die Erfolge von Che Guevaras, jetzt meine ich nicht die revolutionären Erfolge, sondern bei der Etablierung von Schach als Schulsport und Volkssport, da hat er sich in der Beziehung verdient gemacht, die würden schon vermutlich reichen, um Havanna als Schachstadt zu klassifizieren. Aber das sind auch noch ganz viele internationale Schachveranstaltungen zu nennen, die in Havanna ausgetragen worden sind. Allen voran zum Beispiel die Schacholympiade 1966. Die gilt, so schreibt es zumindest Harry Schaak in der Zeitschrift Karl, als die vielleicht prachtvollste Schacholympiade aller Zeiten. Da gibt es auch eine schöne oder vielleicht nicht so schöne Geschichte um die westdeutsche Mannschaft. Die nahm nämlich damals nicht teil. Die Verantwortlichen des Schachbundes waren wohl zunächst davon ausgegangen, dass die ganzen westlichen Staaten, wie zum Beispiel die USA, aus politischen Gründen nicht an der Olympiade teilnehmen würden. Also 66 war das, wie gesagt. Als sich das aber ganz anders darstellte und die anderen Staaten teilnahmen, gelang es wohl den Deutschen nicht mehr, kurzfristig eine Mannschaft aufzustellen. Und damit blieb dann die Bundesrepublik das einzige Land, welches der Olympiade aus politischen Gründen fernblieb. Sieger wurde damals die Sowjetunion. Ja, und wie ging es weiter mit Che Guevara? Der wird es sicherlich bedauert haben, dass er bei der Krönung seiner Schachinitiative 1966 bei der Olympiade nicht in Kuba sein konnte, denn er kämpfte bereits in Bolivien, wo er nur ein Jahr später dann starb. Ja, das waren meine Top 10 Schachorte. Was bleibt als Fazit? Ja, weltweit von Moskau über Chennai bis Havanna, übt das Schach eben eine starke Faszination aus. Es gibt Orte, die stellen ein Symbol für das Schach dar. Aber es sind auch immer wieder die Menschen, die eben diese Orte bevölkern und die das Schach dorthin tragen und es an diesen Orten spielen. Und erst durch die Menschen werden diese Orte zu den magischen Schachorten. Ja, ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann gibt es ganz viele Dinge, die ihr machen könnt, um mich zu unterstützen. Geht auf meine Homepage schachgeflüster.de, registriert euch dort für den Newsletter. Gebt mir eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder ein Abo auf YouTube. Ihr könnt Mitglied der Schachgeflüster-Facebook-Gruppe werden, ihr könnt mir auf Twitter folgen oder, das wäre natürlich das Beste, spendet mir ein paar Taler auf paypal.me/schachgeflüster mit UE. Das fließt rein in die Verbesserung und in die Häufigkeit der Podcasts. Ja, dann sage ich danke fürs Zuhören, macht's gut, bleibt oder werdet gesund, gut Stellung, Springer hüpf. Euer Michael.